Willkommen zum Satzer. Ja, begrüße euch ganz herzlich alle. Ganz herzlichen Dank an Levaseto und das JetzTV-Team, die das hier möglich machen in dieser Form. Sehr schönes Format, finde ich. Es hat schon fast von einem, hat was von einem richtigen Satzer fast schon. Nur, dass wir nicht im selben Zimmer sozusagen sind. Ja, ich habe kein spezielles Thema, wie meistens. Alle Fragen sind willkommen. Ja, legt los.
Hallo Jens, doch mal.
Hallo, Svante.
Ich wollte dich mal fragen, ob es seit dem letzten Satsang irgendwelche scheinbaren Entwicklungen bei dir gab oder ob es noch mal sowas wie eine Vertiefung oder Öffnung gab oder was da passiert ist.
Das war vor einem Monat, ne, der letzte. Den meinst du jetzt? Ja. Eigentlich nicht. Also es im Großen und Ganzen läuft das so weiter eigentlich so, diese. Naja, ich habe so ein bisschen Probleme, sage ich mal, mit meinen Konsumgewohnheiten, was gewisse Substanzen angeht. Ich habe mir ja während des Lockdowns so eine ziemlich fast täglichen Umgang mit Cannabis gegönnt, sage ich ganz offen. Und da habe ich so ein bisschen Probleme. Das läuft weiter alles. Also ich nehme es auch weiter. Und ich habe so ein bisschen Probleme, das wieder raus wegzukriegen. Also manchmal sage ich mir, ist egal. Ja, ist vollkommen gleichgültig. Anderes Mal empfinde ich das wieder als, ja, dann empfinde ich diese Sucht schon irgendwie, diese Gewohnheit sehr stark. Komischerweise ist kein Süchtiger vorhanden, aber es ist halt, der Organismus ist ein gewisses ist Dinge gewohnt, ja. Und wenn man das plötzlich weglässt, dann muss man sich umstellen und der Umstellungsprozess, das nennt man dann auch Entzug, das kann unangenehm sein, das kann eine Weile dauern und irgendwie habe ich da keine Lust drauf, auf diesen Entzugsprozess. Naja. Also das alles hat nichts mit Erleuchtung zu tun. Ob man nun kifft oder nicht, das hat überhaupt nichts mit Erleuchtung zu tun oder nicht. Auf der anderen Seite merke ich so Tendenzen, dass ich immer wieder so spüre, dass alles schon perfekt so ist, wie es ist, dass mir selbst das Satsang geben oder sowas jetzt hier, dass mir das, ja, dass ich mir sage, ach, also ich mache es gerne so, ja, aber es ist so, eigentlich braucht es das nicht, weil es ist schon, also jeder ist perfekt, das eine Göttliche, das sind wir alle, das ist überall schon perfekt und jeder hat den inneren Meister im eigenen Herzen sitzen. Und das ist so alles schon da und da muss ich mich eigentlich gar nicht drum kümmern. So, und dann andererseits spüre ich dann wieder so, ja. Damit dann aufzuhören, so wieder zu sagen, ja, ich bin erreichbar, aber ich mache jetzt von mir aus, von meiner Seite aus biete ich direkt nichts an. Ja, das ist dann auch wieder so eine Sache. Da bin ich so ein bisschen am Überlegen gerade, wie ich da so weiter mit umgehe. So. Das Problem ist, dass Vorsätze nicht mehr funktionieren bei mir. Also ich habe mir schon oft jetzt gesagt, so wie früher ging das noch, da habe ich mir gesagt, ich höre auf jetzt oder ich mache das so und so. Ich schwöre nie wieder Alkohol an und das habe ich dann auch jahrelang so gemacht. Also das geht aber irgendwie nicht mehr. das geht nicht mehr. Das, weil hier niemand mehr ist, der in dem Sinne die Handlungsgewalt hat. So, also ich kann mir tausend Sachen vornehmen, die Zukunft, die sogenannte, gehört mir nicht. Also die ist ja gar nicht da. Ja, ich denke mir, also das Problem ist, dass ein Vorsatz, wenn man jetzt sagt, ich will nie wieder das und das machen oder das oder weniger oder so ja, dass das immer so ein Griff in die nicht vorhandene Zukunft ist, die es eigentlich gar nicht gibt. So, was weiß ich also, was ich morgen tue? Und ich empfinde es als extrem schmerzhaft, mir was aufzuerlegen, wenn ich mir sage, ich muss jetzt morgen so und so oder übermorgen auch so und so und dann so und so. Das kann ich nicht. Und da bin ich so ein bisschen ausgeliefert und das ist nicht weiter so schädlich in dem Sinne, so wie ich damit umgehe. Also es sind kleine Mengen insgesamt. Aber es ist doch so, dass ich da mich manchmal gehandicapt fühle in meinem Ausdruck. Also ich bleibe dann unter meinen Möglichkeiten. Das heißt, ich fange einen Satz an, das habt ihr auch schon mal miterlebt, und mitten im Satz fällt mir der Anfang weg vom Satz und ich verliere den Faden. Ja, und das sind so Sachen, da ich weiß, wenn ich also dauerhaft nüchtern bin, passiert das nicht. Das sind so Nebenwirkungen von dem Konsum. Und ja, das ist so eine Sache. Und da bleibe ich dann unter meinen Möglichkeiten und da bin ich so ein bisschen am Überlegen. Ja, das ist eigentlich das so. Das ändert nichts an dem, was ich bin, überhaupt nicht, also in keinster Weise. Ja. Ist merkwürdig so. Das ist. Deswegen sage ich auch gleich als Warnung mit, sich mit diesen Substanzen einzulassen, kann unter Umständen zu Suchtverhalten führen, was man schwer wieder los wird, dann steht da. Ja, das ist eigentlich so das, aber ansonsten ist eigentlich alles perfekt. Perfekt in der Imperfektion. Sozusagen. Die Imperfektion ist auch perfekt.
Da ist aber keiner da, der das bewertet, richtig?
Naja, es kommt schon, wenn ich zum Beispiel eine Zeit lang zu viel konsumiert habe, dann kommt das schon so, dass ich den Wunsch entwickelt, da aufhören zu wollen. Und dann wird das schlecht bewertet, so. Ja, dann wird es als schlecht bewertet in dem Moment, so. So, und wenn ich dann eine Zeit lang aufgehört habe und dann wieder was nehme, so, meinetwegen, wenn ich dann wieder was mache, trotzdem, dann erlebe ich das so, wow, ist das super toll. Das kann ich doch niemals, ich will das niemals wieder loslassen, so, weil es einfach zu schön ist, so. Es ist einfach so. Wenn man sich das so, ich weiß nicht, das habe ich mir ja auch über die Jahre erarbeitet, auch mit anderen Substanzen, sag ich mal, die als Türöffner gedient haben. So ein bisschen komplizierter, ich will da jetzt auch nicht so weit drauf einsteigen. Das ist wirklich so ein Ding, wenn man sowas hat, wie, dass man so auf Knopfdruck in so einem ekstatischen Zustand, der sehr, sehr wunderschön ist, man das quasi täglich haben kann. Wobei es nichts mit Erleuchtung zu tun hat, dieser Zustand. Es ist einfach nur so, ich höre dann Musik, ja, und komme dann in eine Ekstase rein. Die ist so wunderschön, die hat aber nichts mit Erleuchtung zu tun. Ja. Das ist einfach nur so ein besonderer, freudvoller Zustand, der dann nach ein paar Stunden wieder abebbt. Aber man bezahlt dafür. Ja, man bezahlt für diese Ekstase, bezahlt man hinterher mit dem Tief, also das Hoch. Und dann kommt das Tief, das kommt. Und das ist dann so ziemlich antriebslos, fühlt sich das dann an. Und auch leicht negativ, also in so einem Negativzustand bin ich dann manchmal. So, wo ich einfach das Gefühl habe, so, also das gefällt mir nicht, diesen Kater, das ist eine Art Kater dann. Der Kater, das ist mir zu heftig, deswegen will ich beides nicht mehr. Also den Rausch nicht und den Kater auch nicht. So. Ja, also das gehört beides zusammen. Das ist immer so. Und da sind dann schon unterschiedliche Bewertungen da, ja. Doch, auf jeden Fall. Aber die sind, wie gesagt, wie ich das ja am Anfang auch gesagt habe, die sind letztlich vollkommen wieder, also die sind machtlos, diese Bewertungen. Die führen letztlich zu nichts. Es sei denn, es passiert mal irgendwann eine dauerhafte Bewertung, die konstant bleibt, so. Dass also dauerhaft das Gefühl vorherrscht, ich möchte lieber nüchtern sein, so. Ja, wenn das so, vor allen Dingen, es wird ja dadurch nichts gewonnen. Es ist eigentlich diese Sache habe ich mir angeeignet auf der spirituellen Suche. Und jetzt werde ich sie nicht wieder los, wo sie jetzt ist sie überflüssig geworden und ich werde sie nicht wieder los, so. Weil es eben so eine Gewohnheit geworden ist, die sehr stark ist. So, da sind schon Bewertungen auch da, klar.
Ich würde dir mal eine Frage aus dem YouTube-Chat vorlesen.
Gerne.
Ich finde, das schließt da so ein bisschen dran an. Da schreibt die Tanja C. Henter, was mache ich mit der endlosen Langeweile, wenn alles immer leerer und leerer wird?
Danke, Tanja, für die Frage. Ja, das kenne ich auch, das Gefühl von Langeweile, so dass man ja irgendwas tun könnte oder müsste, aber keine Lust hat dazu. Was macht man damit? Aushalten. Aushalten. Einfach durchgehen, einfach. Hört auch wieder auf. Also meine Erfahrung ist ja, dass das relativ schnell auch wieder weggeht, sowas. Meistens passiert irgendwas oder die Untätigkeit wird zu stark oder, ja, wie soll man sagen, es wird einfach unangenehm. Ja, wenn man nichts tut dann und man langweilt sich, aber man könnte was machen, macht aber nichts. Und irgendwann wird das so stark, dann macht man einfach irgendwas und dann geht es weiter irgendwie mit irgendwas anderem. Die Grundfrage bei solchen Fragen ist an sich immer, wer empfindet diese Langeweile, nicht? Also man kann jede Empfindung, jeden Gedanken dazu nutzen, eben nach dem Zentrum zu fragen, dass die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wodurch man sich von dem Phänomen löst. Dann, also von der, die Langeweile wird dann dadurch quasi aufgehoben oder es entsteht eine Beschäftigung mit der Frage, wer bin ich? Durch die Langeweile, das kann man gut machen. Wem ist langweilig? Ne? Wen geht das was an eigentlich? Ne? Also, es ist ja mehr so, dass es ist mehr so, dass ich diese Ich-Erscheinung, der Ich-Gedanke, ja, der wir ja letztlich nicht sind, der im Wachzustand erscheint, aber der die Aufmerksamkeit als scheinbares Subjekt auf sich zieht. Und diesem Ich, was eigentlich ein Objekt ist, was sich aber gefühlt, also es fühlt sich wie ein Subjekt an, es ist aber kein richtiges Subjekt, sondern eher ein Pseudo-Subjekt. Und von dem diesem Ich, diesen gedachten Ich ist langweilig. So. Und dann kann man natürlich noch weiter fragen, indem man versucht, das zu untersuchen. Also indem man guckt, wer ist Zeuge dieses Ichs? Ja, woher weiß ich mich? Ja, woher weiß ich das eigentlich? Also da ist die Empfindung, Langeweile. Okay, ich bin jetzt hier das gefühlte Ich, mir ist langweilig. So. Und wenn ich also bei mir angekommen bin, dass ich also sage, okay, das bin also ich, so, dann frage ich nach, was ist mit diesem Ich? Was hat es damit auf sich? Ist das immer da? Oder nicht? Und da stellt man schnell fest, dass es eben nur im Wachzustand und natürlich in manchen Träumen natürlich auch vorhanden ist, je nachdem, wie der Traum ist. Es ist auch so eine Sache, man kann sich natürlich immer denken, so, man muss ja, man braucht nichts zu tun, es ist alles perfekt und so. Aber es wird doch getan. Also es wird doch, es geschehen Dinge. Ja, ich trinke was, ich esse was, ich schlafe oder ich gehe raus, ich mache irgendwas, ja. Und es passieren immer Dinge so. Und ich kann mir bei allem ja immer denken, das ist so, ja, und aber das letztlich ist es nicht so. Also ich empfinde das dann gedanklich so, aber in Wahrheit ist es gar nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob das angeht, das habe ich, glaube ich, selber gar nicht verstanden, was ich da gesagt habe. Durch diese Gedanken darüber können auch falsche Eindrücke entstehen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das, was ich da jetzt im Gefühl habe. Ja, nur weil es so ist, dass eigentlich gar nichts getan werden muss, geht ja trotzdem das Leben immer weiter. So. Ja, also das Leben, life goes on. Wenn ich das konsequent umsetzen würde, dass eigentlich gar nichts sein müsste hier von mir sozusagen, dann müsste ich eigentlich mich hinsetzen hier, so wie manche indischen Meister oder weiß ich nicht, ob das mal von asiatischen Meistern mitgekriegt, gibt es wohl welche, die dann in dem Frieden, in den sie für sich realisieren, dann so weit gehen, dass sie auch den Körper nicht mehr ernähren und einfach sterben. Aber das ist mir nicht, das liegt nicht in meiner DNA, so ein Verhalten. Das ist, ich habe auch noch eine Mutter, die dann, und eine Schwester, die dann tierisch unglücklich wären, so, also weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht so meine Art, aber das wäre eigentlich die Konsequenz. Also so wie ich mich jetzt fühle, könnte ich mich eigentlich wirklich so hinsetzen und gar nichts mehr machen. Also einfach gar nichts mehr machen. So. Und doch passiert das einfach nicht. Weil ich einfach anders geprägt bin, weil ich nicht so, weiß ich nicht, das ist nicht so, wie gesagt, nicht in meiner DNA. Gut.
Katharina Sixel möchte wissen, wie gehst du mit körperlichen Schmerzen um?
Danke, Katharina, für die Frage. Sehr ungern gehe ich damit um. Sehr ungern. Und ja, ich nehme auch manchmal so CBD-Tropfen dann. Oder auch, wenn ich, wie gesagt, dem Cannabis noch zuspreche sozusagen in dem Moment, dann nutze ich das auch als Schmerzmittel manchmal. Wenn ich, manchmal ganz selten habe ich auch irgendwie so Paracetamol-Tabletten hier zu Hause, habe ich aber äußerst selten, weil die doch recht ungesund sind so. Also CBD-Tropfen sind ein sehr guter Tipp eigentlich bei leichten Schmerzen. Okay, bei schweren Schmerzen reicht das nicht. Ich halte sie aus, wenn ich da Lust drauf habe, die auszuhalten, aber wenn es mir zu viel wird, mache ich was dagegen, ganz einfach. So, wenn die Empfindung zu negativ oder zu intensiv einfach ist und das, ja, dann mache ich dagegen Maßnahmen. Also es ist ja auch immer die Frage, ist der Schmerz jetzt so, ist das ein sinnvoller Schmerz? Also weist der mich jetzt darauf hin, konkret, dass ich irgendwie zu wenig Bewegung habe oder zu wenig getrunken habe oder ja, oder häufig kommen Kopfschmerzen bei mir zum Beispiel, wenn ich zu wenig draußen war oder so, ja, dann kriege ich Kopfschmerzen. dann will ja der Kopfschmerz mir was sagen. Der will ja was signalisieren. Das signalisiert dann, so wie du mit dem Körper umgehst, stimmt da was nicht. Das ist nicht gut. Und dann gibt es natürlich auch so chronische Schmerzen, so gewisse Sachen, die, ja, wo man eben nicht weiß, was die sagen wollen. Also jeder Schmerz sollte eigentlich eine Signalfunktion haben. So. Und es sollte eine Möglichkeit geben, den abzustellen. Aber wenn das nicht geht, so einfach, dann ist es, tja, da würde ich auch zu schweren Schmerzmitteln greifen, wenn es sein muss. Also, ja, da bin ich nicht so der, weiß ich nicht, habe ich nichts gegen Schmerzmittel dann.
Und wie ist das beim Mindset bei Schmerzen? Wie würdest du das beschreiben?
Mentale, psychische Schmerzen oder was meinst du jetzt?
Ja, wie dein System damit umgeht, ob das dann einfach nur wahrgenommen und beobachtet wird oder wie sich das verhält.
Ja, das Mindset weiß ich jetzt gar nicht, was ich damit so anfangen soll, ehrlich gesagt. Also, du weißt, wie ich mental damit umgehe, ja. Ja. Eigentlich nicht besonders, also eigentlich wie immer. Also wie ich das schon immer gemacht habe. Also ich halte eine Weile den Schmerz aus, solange ich da Lust drauf habe, sozusagen. Und wenn es mir zu doll wird, mache ich was dagegen. Wobei ich mich schon auch immer frage, so, also das ist eigentlich immer so, woran kann das liegen jetzt? Also ich gucke nach der Ursache. Und häufig kann man das relativ leicht dann auch beheben, wenn einem das klar ist. Ne? So, wenn das nicht so was Kompliziertes ist oder so. Früher war das noch so, dass ich, das ist ganz interessant, früher, ja, Anfang der 2000er, als ich auch, da glaubte ich ja auch schon mal so, jetzt bin ich erleuchtet und so. Und dann habe ich mal so eine Lebensmittelvergiftung gehabt. In der Mensa war das. Da habe ich irgendwie wohl eine schlechte Soße erwischt, eine schlechte Salatsoße oder sowas. Und da habe ich fürchterliche Bauchschmerzen und Übelkeit, musste mich auch übergeben dann noch später. Und da habe ich dann richtig gewimmert so. Und dann habe ich dann mal gesagt, oh, ich bin nicht erleuchtet und so. Das ist alles Quatsch. Und oh Gott, hilf mir, stell diese Schmerzen ab. Das war so schrecklich, dass ich wirklich so Stoßgebete dann losgeschickt habe und gesagt habe, das kalte ich nicht aus, das geht nicht. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich nehme alles zurück, ich bin nicht erleuchtet, das ist alles Quatsch. Und ja, das war damals so. Ja. Das ist heute nicht mehr so, überhaupt nicht. Also jetzt kann passieren, was will. Wahrheit ist immer Wahrheit. Also das, ja. Das ist ja auch Wahrheit. Der Schmerz ist ja, wenn er da ist, auch Wahrheit. Also das ist einfach. Ja. Ich schließe da nicht mehr so jetzt raus auf irgendwelche spirituellen Sachen oder so. Das ist einfach eine andere Kategorie. So. Selbst Depressionen habe ich ja auch jetzt 2018 bis Mitte 2019 noch eine gehabt. Selbst da war das so, dass ich da schon immer mitten in der Depression ganz klar gespürt habe, in Wahrheit bin ich gar nicht krank. Das, was ich bin, ist nicht krank. Damals habe ich mich halt so hauptsächlich als diesen Zeugen erlebt, permanent so. Und dieser Zeuge war nicht krank. Und der Zeuge macht nichts, also der sorgt nicht dafür, dass Essen auf den Tisch kommt und der kauft nicht ein und der putzt die Wohnung nicht und so weiter, ja. Und das kleine Ich, was bezeugt wird sozusagen, das konnte dann nicht mehr in der Depression, da ging nichts mehr. Das war alles kaputt, da war ich auf Hilfe angewiesen dann. Ich konnte dann nicht mehr, weil ich Sozialphobie hatte auch, also Ich konnte nicht in einkaufen gehen. Unmöglich. Unmöglich. Ja, also so voll im Zeugen, aber voll dysfunktional wegen Depression. Ja. Und da war mir auch noch klar, so ja, so ganz, irgendwie habe ich mir das, hat sich der Eindruck so aufgetan, dann, also so richtig durch mit mir selbst bin ich noch nicht, so in der Depression, so. Wie das, wenn jetzt nochmal eine Depression käme, wie dann das wäre, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung.
Jens, kannst du noch mal was dazu sagen, wie das war mit diesem, weil du gerade erzählt hast, der war dieser Zeuge, der da in der Depression schon da war. Kannst du mal erzählen, wann du den so das erste Mal wahrgenommen hast oder wie sich das entwickelt hat mit dem Zeugen? Das würde ich ganz interessant finden, um da vielleicht, also ich sag mal, die eigene Erfahrung ist eh die beste, aber ich sag mal, ich neige dazu, das so ein bisschen vergleichen zu wollen und zu schauen, wo ist denn da mein Zeuge oder beobachte ich da schon irgendwas? Weißt du, so, deswegen die Frage. Mhm.
Ja, gerne. Ja, dass mir das so richtig aufgefallen ist, dass dieser Zeuge so permanent eigentlich ist, das war im Jahr 2012 bei mir. Weil ich da eben plötzlich bemerkt habe, dass dieses Empfinden, durch den Schlaf unterbrochen zu sein, das war immer wie so ein totales, ja, das war so, als ob der Zeuge abgeschaltet wäre, so im Schlaf. Das ist aber Quatsch. So, und das habe ich aber so vor 2012 immer noch so erlebt. So. Da war richtig so ein Bruch drin, also richtig so Wachzustand, und dann war so dieses Nichts des Schlafes. Und nächsten Morgen wieder der Wachzustand. So, und ich habe mich irgendwie in dieser, da war keine vollständige Kontinuität drin. Und ab dem Jahr 2012 war das plötzlich so, dass der Zeuge immer da war. Ganz egal, was, ob Schlaf oder nicht. Also es war keine Unterbrechung mehr zu spüren, also nichts mehr. Das war alles so ein, es war mehr so ein Kontinuum. Ohne dass ich jetzt sagen könnte, ich habe meinen Schlaf jetzt bewusst erlebt, so dass ich da irgendwie irgendwelche Empfindungen hatte oder Wahrnehmung hatte oder so. Ja, manchmal gibt es ja so Tiefschlafzustände, wo auch direkte Wahrnehmungen da sind. Das habe ich also so nicht erlebt. Nur einmal ganz kurz hatte ich so eine mystische Erfahrung gemacht. So eine Leerheitserfahrung im Tiefschlaf habe ich auch mal gemacht. Aber das war auch nur ganz kurz so. Also dass das so permanent so meditativer Schlaf ist, wie manche Leute das berichten, so das, so habe ich das nie erlebt. Aber zumindest dieses Gefühl, unterbrochen zu sein, dass dieser Zeuge nicht permanent durch Wachen, Traum und Tiefschlaf durchläuft. Das Gefühl hatte ich vor 2012, dass er jetzt nicht durchläuft, und nach 2012 hatte ich das, dass der permanent immer ist. So. Dass das keine Rolle spielt, wie der Schlaf nur ist und wie der Wacht. Das war alles plötzlich egal. So. Und es war eigentlich immer so, dass ich dann auch immer mehr, ich habe das dann so im Laufe der Jahre auch bewusst, also richtig erforscht und habe dann festgestellt, ja, das ist, ich bin immer mein eigener Zeuge. Also ich bezeuge dieses Ich. Dieses Ich-Gefühl, was ich früher glaubte, dass ich das bin, das bezeuge ich nur. Aber durch dieses ständige Bezeugen ist es sozusagen so gekommen, dass dieses Objekt, dieses Ich, plötzlich zum, ja, dass es quasi so seine Lebendigkeit oder seine Subjektivität, seine scheinbare Subjektivität hat es quasi von selbst, oder, ja, von den Zeugen bekommen. Also, ja, und da, in dem Moment kippt das so rüber. In dem Moment entsteht die Identifikation. Ja, dadurch wird dieses Ich zu einem gefühlten Subjekt. Aber es ist eben kein, es ist nicht das Subjekt. Es ist dieses Ich, was im Wachzustand nur ist, ist nicht der Zeuge. Sondern der Zeuge sitzt dahinter und bezeugt sogar das eigene Ich. Ja. Und doch war die meiste Zeit, im Wachzustand hatte ich, also das war interessant, weil ich habe dann festgestellt, dass dieser Zeuge immer existiert, egal ob duales Erleben, also richtig so eine Trennung zwischen mir und der Außenwelt erlebt wird, oder eben nicht. Oder ob ich ein Einheitserlebnis erlebe, ja, dass der Zeuge ist immer gleich drin. Ja, der ist immer gleich. Ganz egal, ob dieses Ich sich dieses projizierte Ich sich dann getrennt fühlt oder eben nicht. Oder ob eine Einheitserfahrung gerade ist. Und dieses Hin- und Her-Switchen dann zwischen dualem Erleben und non-dualem Erleben, das habe ich dann irgendwann intensiviert mit Konsum von psychedelischen Drogen, bin ich da näher reingegangen dann. Und ja, dann habe ich festgestellt, ja, weil es eben schwankt, kann es eigentlich noch nicht so vollständig sein. So, da war es eben, das ist eben der Zeuge, und dieser Zeuge zeichnet sich eben hauptsächlich dadurch aus, dass er sich noch grundsätzlich, also der Grundzustand des Zeugen ist eben, sich vom Bezeugten noch getrennt zu fühlen. So. Und erst im permanenten non-dualen Gewahren verschwindet Zeuge und wird das eins dann. So, da verschwindet das dann. Weil da geht der Zeuge quasi in, der Zeuge ist dann nicht mehr vom Bezeugten zu unterscheiden, sozusagen. Der Zeuge ist das erste permanente Ego, könnte man sagen, oder das höchste permanente Ego sozusagen, spirituell gesehen. Wobei hoch nicht heißt besser. Also das hat nichts mit Wertigkeit und so zu tun. Ja, also das ist so das, oder subtil könnte man auch sagen, das subtilste Ego. Und das ist schon permanent sozusagen. Und das Einzige, was da dann nicht permanent ist, ist eben dieses, wie eben, ob diese Trennung von dem Zeugen noch, ob der sich noch eben getrennt empfindet oder nicht. So. Und das kann, in dieser Phase kann das eben auch sehr stark hin und her schwanken zwischen dualem Erleben und non-dualem Erleben. Und das kennen, glaube ich, auch einige Menschen so. Und ja, es hat aber auch, ich sag mal, es hat keine Auswirkung darauf, was ich wirklich bin. Also das, was ich wirklich bin, hat sozusagen auch mit diesen Zeugen eigentlich gar nichts zu tun. Oder naja, wie soll ich das ausdrücken? Die wirkliche Existenz, die hat damit gar nichts zu tun. Also weder mit dualem Erleben noch mit non-dualem Erleben, noch damit, ob der Zeuge permanent vorhanden ist, also erlebt wird oder nicht. Der ist eigentlich immer da. Nur wenn die Ego-Identifikation noch, ich weiß nicht, sehr stark ist, dann kann es sein, dass der Zeuge eben gar nicht wahrgenommen wird. So. Oder auch gar nicht auftaucht oder so. Also aber der ist eigentlich, der Zeuge ist ja das, was das Ego zum Ego macht, sozusagen. Ja, also das ist wie so ein, vielleicht vergleichbar mit so einem Scheinwerfer, ja, der einen Reflektor anstrahlt. Der Reflektor ist das Ego und der Scheinwerfer ist das Selbst. Und wenn der Scheinwerfer auf den Reflektor scheint, dann leuchtet auch das Ego auf und strahlt scheinbar auch. Es ist aber gar nicht wirklich am Strahlen, denn es bekommt seinen Strahlen vom Selbst, geliehen sozusagen. Und macht sich dann aber durch die Identifikation zum scheinbaren Selbst und versucht dann, ja, versucht dann die erleuchtet zu sein, sozusagen. Dieses Ich will dann erleuchtet sein. Dabei ist es beleuchtet in Wahrheit. Und woher das Ich sein Licht quasi bezieht, das ist immer erleuchtet. Ja, der Zeuge, dieses Strahlen des Zeugen, wie soll man das sagen? Das ist die Wahrheit schon, die strahlt. Die einfach aus sich selbst heraus strahlt. So. Und deswegen ist es auch nicht weiter wichtig, ob man jetzt non-dual erlebt oder dual erlebt oder so. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Eigentlich ist überhaupt nichts wichtig so. Ne? Und dann kommt wieder die Langeweile, wenn man das.
Jens.
Hi Jens.
Ah ja, na dann.
Achso, darf ich?
Ja, ja.
Okay, ich hatte oder ich erlebe mich des Öfteren in letzter Zeit, wie einfach was aus meinem Mund kommt und ich das gar nicht verhindern kann. Und dabei quasi, ich weiß nicht, ob das dann dieser Zeuge ist, der da sitzt und das beobachtet und eigentlich denkt so, sag das jetzt lieber nicht, aber es kommt trotzdem raus.
Ja, dann erlebst du dich schon, das ist ja dann das Nichthandeln, was du erlebst. Dann erlebst du in dem Moment, dass es eigentlich kein Handeln gibt.
Ja, genau. Ja. Und das hat mich letztens ziemlich rausgehauen, weil ich dann danach auf dem Weg nach Hause schon ging diese Geschichten los im Kopf. Oh nein, warum hast du das gesagt? Dann könnte dies und das passieren. Und am nächsten Morgen ging das direkt wieder los nach dem Aufstehen. Und ich habe die Stimme dann halt einfach reden lassen. Ich habe da dann nicht mehr Bedeutung reingegeben. Aber habe dann nochmal richtig gesehen, wie ich mich beim Reden einfach angucken konnte und einfach diesen Gedanken gesehen habe und dachte so, nö. Und dann kam der aber trotzdem raus und ich dachte, wow, was war das denn jetzt? Also das ist quasi das, wovon du redest, dass dieser Zeuge da sitzt und eigentlich gar nichts machen kann.
Der Zeuge, der handelt in dem Sinne nicht so. Das ist einfach nur ein Gewahren. Ein vollkommen neutrales oder man könnte liebevolles Gewahren sagen. So, ein liebevolles Gewahren ist das. Und das ist vollkommen frei von dem Geschehen und handelt in dem Sinne auch nicht. Also das ist sowieso, ich kann eigentlich letztlich nur sagen, es gibt keinen Handelnden. Weil man kann sagen, ja, ich bin nicht der Handelnde, immer die Frage, ja, wer handelt denn dann? Warum muss denn dann handeln? Es ist ein, vielleicht ist es eher so, dass es durch die, seit dem Urknall ist das Ding in Bewegung. Alles und eins führt zum anderen irgendwie, ja, also die Energie bleibt erhalten, wandelt sich und alles geschieht von alleine. Da ist niemand, der irgendwas macht in dem Sinne. Es ist mehr so ein Ablauf.
Ja, das war so ein Passieren einfach.
Ja.
Genau, aber dann wurden ja danach diese Geschichten erfunden, dann war das wieder das Ego quasi, dass sich schon irgendwas ausgemalt hat, oh nein, dann könnte ja dies und das jetzt reinkommen.
Ja, wenn das Ego dann plötzlich merkt, ich habe ja gar nicht die Kontrolle, dann kann man Angst haben plötzlich, kann Angst auftauchen, so wenn ich nicht die Kontrolle habe, dann könnte ich ja ganz, ganz Schlimmes könnte ja passieren. Nicht? Die Psychiatrie sagt ja, wenn der kein Ich hat, dann ist er gefährlich vielleicht und so. Ne? Und also immer vorsichtig sein, wenn man das so erzählt, so. Ja, also das kann man sehr leicht falsch verstehen, so auch. Ne? Aber das ist ein gutes Zeichen, das ist gut. Also du brauchst auch keine Angst zu haben, weil du agierst ja oder dein System agiert ja gemäß seinen Prägungen und Konditionierungen. So, und die fallen ja nicht einfach weg. So, du bist so und so geprägt worden durch dein Leben. Und wenn das bisher so halbwegs hingehauen hat für dich, dann wird das auch weiterhin so halbwegs hinhauen, sag ich mal so.
Ja, irgendwie war ich tatsächlich beruhigt, wo ich das so dann mal so sacken habe lassen und dachte so, ach ja, super, ich kann ja wirklich überhaupt nichts tun.
Du kannst dich
kontrollieren.
Entspannen.
Ja, genau.
Du kannst dich entspannen und zurücklehnen und dem Ganzen zuschauen. Und gleichzeitig dich dabei erleben dann, wie Handlungen durch deinen Körper, durch dein System geschehen einfach. Die Gedanken kommen, dann kommt ein Entschluss und dann so und so und so. Und das ist alles kein Widerspruch. So. Auch wenn das Gefühl da ist, ich mache das jetzt, heißt das ja noch nicht, dass da wirklich jemand ist, der das tut.
Ja, ist jetzt noch so ein Rein und Raus. Mal kann ich es sehen, mal passt ja.
Ja.
Okay.
Das ist aber auch egal. Also ich habe das auch ganz oft, dass ich das Gefühl habe, so ich bin der Handelnde und dann wundere ich mich immer so, dass es dann nicht so ist. Weil ich dann immer vom Leben, ich kriege das sofort demonstriert, so sobald ich mich irgendwie, das hatte ich ja auch anfangs gesagt, sobald ich mir da sowas auferlege, so und so will ich jetzt aber, so und so soll das jetzt sein, da kommt sofort so eine Art Schmerz, kommt dann.
Ja, das Problem hatte ich auch, dass sobald ich was machen wollte, ich mache halt Musik und das ging dann nicht mehr und dann bin ich halt auch in diese Depression gefallen und ich hatte dann immer so einen Druck im Kopf, sobald ich irgendwas machen wollte. Und das hat mich halt komplett gestoppt von dem, was ich machen wollte. Also dieser Druck im Kopf, der hat mich dann wirklich so, okay, dann mache ich jetzt halt gar nichts, so.
Das ist auch, das sage ich mir auch immer wieder, so bevor ich jetzt, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll genau oder jetzt unsicher bin, dann mache ich lieber gar nichts so. Das ist auch in Ordnung.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass du jetzt dich dazu zwingen sollst, nichts zu tun. So. Also dauernd. Nur wenn das natürlich ergibt so.
Genau. Ja. Okay, danke.
Gerne. Ja, Yvonne, wolltest du, glaube ich, noch? Du hattest was, glaube ich, noch?
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, also dann kann man immer weiter zurückgucken oder also immer weiter nach hinten gucken, was ist hinter dem Ich, was ist hinter dem Zeuge.
Ja, das ist die Selbsterforschung, ne? Was du jetzt meinst.
Ja, was bleibt denn da übrig? Also ich meine jetzt so.
Nichts sozusagen. Das absolute Nichts oder das was gleichbedeutend mit allem wäre. Das Nichts, was alles ist, sozusagen. Das bleibt am Ende. Aber das ist nichts, das ist eben niemals begrenzt auf eine Form oder so.
Warum sagen dann einige, ja, also die Erscheinung ist also nicht das, was wir sind, wenn das doch alles ist?
Die Erscheinung sind wir letztlich auch. Natürlich sind wir das auch. Wenn einer sagt, ich bin nicht die Erscheinung, dann ist er im Zeugen, weil er diese subtile Trennung dann erfährt. Das non-duale Gewahren ist ganz klar so, dass da kein Unterschied besteht. Es gibt weder Zeuge noch Bezeugtes in dem Sinne einer abgrenzbaren Entität. Das ist beides dasselbe letztlich.
Und deshalb kann man auch nichts mehr tun, weil es das ist oder eigentlich, oder? Also ich meine, da ist kein Handlungsspielraum drin, wenn es doch das ist, was oder wie?
Naja, du brauchst nichts zu tun, aber du kannst alles tun. Also alles darf sein.
Ja, aber wenn da kein Ich ist, dann kann man ja nichts machen. Also ich meine, dann passiert das ja irgendwie, oder?
Ja, es passiert ja sowieso alles. Ob das Ich nur da ist oder nicht, das passiert ja trotzdem. Also die Kausalität oder diese Energie des Universums, so diese Entfaltung der Shakti, das läuft ja weiter.
Ja,
ich verstehe nicht ganz den Punkt, worauf du hinaus willst.
Also einerseits, du hast ja eben gesagt, ja, du kannst alles tun, aber wie soll das denn gehen, wenn das einfach so passiert? Also ich kriege den Punkt manchmal nicht zusammen. Oder zum Beispiel, jetzt kommen wir endlich in unsere Schöpferkraft. Wir kommen, also sagen manche, ja, jetzt können wir endlich als Mensch in unsere Schöpferkraft kommen. Wie geht das?
Also, das habe ich jetzt nicht selber gesagt. Dass,
nee, das also, hast du nicht gesagt, aber ich habe das jetzt ein paar Mal gehört, dass jetzt wohl anscheinend die menschliche Entwicklung ist, dass wir jetzt endlich in unsere Schöpferkraft kommen als
dazu kann ich nur sagen, dass ich immer dass der Schöpfer sind, wir sind immer der Schöpfer, ob wir das wissen oder nicht. Die Situation, wie du sie jetzt erlebst, für dich selber, hast du dir selbst erschaffen. Im Laufe von Vorexistenzen oder auch Nicht-Vorexistenzen. Letztendlich ist da niemand anders, wer das gemacht hat, dass du es jetzt so erlebst. Also das hast du immer schon getan. Wenn jetzt jemand sagt, ja, jetzt kommen wir in unsere Schöpferkraft, dann ist es so, dass mir das jetzt bewusst ist, dass ich das tue. Das ist nicht von einem Ego aus steuerbar. Das Ego schöpft überhaupt gar nichts. Das Ego ist ein Geschöpf. Das Ego ist ein Objekt, eine Erscheinung wie alles andere auch. Und das, was du wirklich bist, das schöpft sozusagen immer. Das schöpft immer das, was ist. Das ist die Quelle von allem, was jetzt existiert.
Ja, aha, also dann ist es so, okay, also es wird jetzt bewusst, dass es so ist. Oder man kann noch nicht mal bewusst sagen, oder? Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo das wirklich klar ist. Vielleicht vielen Menschen oder keine Ahnung.
Oder? Ob das jetzt im Kollektiv so wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Aber ich finde das gerade gut, dass du das so sagst, weil man kann das dann nachvollziehen jetzt, dass es so ist. Und das kann man ja nur jetzt machen, ne, oder?
Wir haben nur jetzt. Es gibt nichts anderes. Es ist immer jetzt. Es ist immer jetzt. Die Uhr zeigt immer jetzt an. Ja, immer wenn du auf die Uhr guckst, zeigt die Uhr jetzt an.
Okay, danke. Ich gehe um 21 Uhr raus, also nicht, dass weil ich dann keine Zeit mehr habe.
Okay, alles klar, gerne.
Danke.
Dank dir.
Jens, ich lege was aus dem YouTube-Chat vor, ja? Also das Stachelchen schreibt Satsang-Guru, Ausrufezeichen, zusammen mit Rama die Besten der Szene. Also ein Kompliment für dich.
Okay, dankeschön, ja.
Und NMG schreibt, hallo Jens, ich habe seit 3 Jahren ein krasses, intensives Gefühl, das mir sehr zu schaffen macht. Kannst du dazu etwas empfehlen? Und NMG schreibt noch weiter, fühlt sich so an, als ob es mich umhauen würde, wenn es durch meinen Körper kommt. So stark dieses Gefühl. Verbrennt das Gefühl, auch wenn man es in der Unterdrückung fühlt mit der Zeit.
Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Verbrennt das Gefühl?
Ja, ich sehe auch, da kommt noch ein Satz noch danach. Verbrennt das Gefühl, auch wenn man es in der Unterdrückung fühlt mit der Zeit. Also nicht ganz, sondern abgedämpft vom System. Hast du die Erfahrung dazu gemacht?
Das verstehe ich so nicht. Also
ich habe so verstanden, dass das Gefühl, das unterdrückt wird, dass das zusammen mit der Unterdrückung wahrgenommen wird. Und deswegen abgedämpft wahrgenommen wird. So.
Okay.
Und ob das dann verschwindet, wenn man das auf diese Art und Weise wahrnimmt, anstatt es voll wahrzunehmen. Vielleicht so. Vielleicht irre ich mich, aber so habe ich es verstanden.
Ob es durchs Unterdrücken besser wird oder wie? Also.
Ob sich auflöst, wenn man die Unterdrückung und das unterdrückte Gefühl wahrnimmt oder ob es erforderlich ist, das Gefühl ganz wahrzunehmen?
Also es ist immer gut, wenn es geht, keinen Widerstand zu leisten gegenüber Empfindungen oder Gedanken oder Erlebnissen. Ja? Also gut ist, wenn man so eine grundsätzliche Haltung hat, dass man bereit ist, es auszuhalten und sich's anzuschauen. So. Und meine Erfahrung ist so, dass wenn ich was unterdrücke oder sogar ins Unterbewusstsein, ins Unbewusste verdränge, dann wird es nur mächtiger. Ja, also Unbewusstheit oder Verdrängen ist immer schlecht an sich. So. Und durchs Unterdrücken kann es auch stärker werden. So, das habe ich auch erlebt. So. Das eskaliert das Problem dann. Wenn man das permanent unterdrückt, kommt es wieder in stärkerer Form. Bei mir war das mit den Depressionen so, zum Beispiel mit 14 fing das an. Da habe ich das nur einen Nachmittag gehabt, mit 15 dann für 2 Tage, mit 16 für 4 Tage und mit 17 leicht 3 Wochen oder fast 3 Monate quasi depressiv im Bett sozusagen. Also, wobei ich nicht die ganze Zeit im Bett lag, aber man möchte das dann eigentlich nur noch. Und also das war so, dass ich da noch nicht so die Depression überhaupt nicht verstanden habe. Ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Und dann war es halt jedes Jahr stärker, kam immer stärker wieder. So. Ich habe natürlich Widerstand geleistet, wenn das passierte so. Habe das verdrängt, wollte das nicht wahrhaben sozusagen. Oder was ist das überhaupt? Dann haben die Eltern gesagt, ach, das ist nur eine pubertäre Störung und so, das hört bestimmt wieder auf und so. Aber nein, es kam jedes Jahr wieder, jedes Jahr wurde es stärker. So. Und als ich dann später angefangen habe, das zu untersuchen, da wurde es besser. So. Und dann kam ja auch durch das Untersuchen der Depressionen kam dann ja auch die Spiritualität richtig in Gang bei mir, weil mir immer klar war, dass ich, um diese Depressionen, um diese Sache zu überwinden, ja eigentlich nur eine Chance habe, und das ist Selbsterkenntnis. Also, dass ich in mir etwas finde, was von den Depressionen nicht betroffen ist. Das war das Einzige, was letztlich geholfen hat. Und ja, ich kann nur empfehlen, ganz egal, was es für eine Empfindung ist, ich weiß nicht, ist das eine positive oder eine negative Empfindung? Intensiv, hast du gesagt. Eigentlich ist die beste Umgangsweise damit, immer diese Frage dann zu stellen, wer erlebt das jetzt? Wer hat dieses Gefühl? Ja? Zulassen ist immer am besten. Manchmal kann man das nicht zulassen. Dann muss man eben erstmal Linderung schaffen durch Medikamente oder sonst wie. Oder ja, irgendwie Abhilfe schaffen. Ansonsten, wenn man zulassen kann, ist es immer am besten. Und dann anschauen. Anschauen und am besten dann am Ende fragen, wer schaut. Wer schaut das?
Jens, noch eine Frage, die Mia Edelmann schreibt. Ist es möglich, sich durch Bemühungen vom Verstand zu befreien, wenn sowieso alles passiert?
Danke, Mia, für die Frage. Also nein. Es geht auch nicht darum, dich von deinem Verstand zu befreien. Dein Verstand ist doch auch nur ein Werkzeug, wie ein Muskel. Ja, das ist... Es geht nur darum, diese illusionäre Identifikation als solche zu erkennen. Ja, also wenn ich mich mit meinem Verstand identifiziere, dann wird das Ganze problematisch. Aber es geht nicht darum, den Verstand loszuwerden. Und durch Anstrengung, also wo macht man diese Anstrengung? Die macht man ja im Verstand sozusagen. Dadurch mache ich ihn nur stärker. Ja, also wenn ich jetzt, es ist ja so, dass der Verstand gegen sich selber kämpft. Weil das Selbst, also das, was du wirklich bist, hat gar nichts gegen den Verstand. Dieser absolute Zeuge, der alles gewahrt, sagte ich ja schon, das ist ein liebendes Gewahren. Ein liebevolles Gewahren. Da hat niemand was gegen den Verstand. Die Identifikation mit dem Verstand ist das Problem. Und die kannst du am besten, das heißt überwinden. Man kann das untersuchen, indem man eben Selbstverforschung betreibt, indem man sich eben fragt, wer gewahrt denn dieses Denken, dieses Fühlen? Wer gewahrt das alles? Wer ist das? Da ist ja was. Irgendwas muss ja da sein, was all das gewahrt. Und der Verstand sollte auch weiter funktionieren. Das ist auch für jemanden, der seine wahre Natur verwirklicht sozusagen oder erkennt in dem Sinne. Das ist ja immer so ein Anführungszeichen, erkennen. Wer erkennt eigentlich ja was? Ja, also, das ist dann schon empfehlenswert, dass der Verstand weiter funktioniert. Also es sei denn, man will so ein Mahasamadhi quasi erleben, dass man sofort den Körper verlässt. Stirbt sozusagen dann. Aber dafür sind wir hier, glaube ich, nicht so geeignet, hier in diesen Breitengraden sozusagen oder Längengraden oder dieser Gegend.
NMG bedankt sich bei dir. Okay, danke Jens für deine Ausführlichkeit.
Gerne.
Und Sunny schreibt, ich würde am liebsten nur in der Stille verweilen. Alles andere erscheint mir als sinnlose Aktivitäten, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Kennst du das?
Ja, das kenne ich auch sehr gut. Es ist allerdings so, dass die Stille schon auch das Geräusch mit enthält. Also alles, was in der Stille erscheint, ist letztlich nicht von der Stille zu trennen. Und das mag jetzt noch so wieder ein Widerspruch erscheinen, ist aber letztlich keiner. Ja, also früher habe ich immer gesagt, so die Stille ist auch dann still, wenn gesprochen wird. Ja, die Stille ist immer. Du bist immer diese Stille. Und in der Stille verweilen ist gut. Aber zwing dich nicht dazu, denn sonst wird das auch wieder sonst wird es wieder halb. Ja, denn letztlich ist für mich klar, es gibt nur Wahrheit. Ja, es gibt nur Wahrheit. Es gibt nichts anderes. Es ist alles Wahrheit. Alles. Komplett. Alles, alles, alles. Das Geräusch ist Wahrheit. Das, worin es erscheint, ist Wahrheit. Die Sinneswahrnehmung ist Wahrheit. Der sie wahrnimmt, ist Wahrheit. Das ist alles nicht zu unterscheiden letztlich. Das ist alles eins. So. Und deswegen gibt es in dem letztendlich kein Verweilen in einem besonderen Zustand, sondern es ist alles, all das ist Wahrheit, all das bist du. Das bist du. Also es gibt kein Problem, auch wenn man scheinbar nicht in der Stille verweilt, dann ist das auch kein, das ist alles kein Problem. Also absolut gesehen verweilst du immer in der Stille. Auch wenn du das so nicht empfindest gerade. Also sag mal, du verweilst nicht in der Stille, du bist die Stille. Du bist diese absolute Stille. So. Aber diese Stille ist eben letztendlich nicht zu trennen von dem, was scheinbar getrennt ist davon. Ja, von dem, was in der Stille erscheint, ist es nicht zu trennen. Nur eben so, wenn wir darüber reden, konzeptuell trennen wir das. So, Zeuge, Bezeugtes, ja. Aber absolut gesehen ist diese Trennung null und nichtig. Sie gibt es einfach gar nicht in Wahrheit. Es gibt das Ganze sozusagen, gibt das, was man nicht näher beschreiben kann und Punkt.
Jens NMG schreibt noch was. Mhm. Gefühle bestehen auch aus Bewusstsein, oder? Also kann man sagen, je mehr man verdrängt, desto weniger Bewusstsein hat man?
Letztendlich kommt alles aus einer Quelle. Ja, alles kommt aus diesem absoluten, welches auch jeder im Tiefschlaf erlebt, ja, also dieses absolute Nichts sozusagen, welches gleichzeitig alles ist, so, welches du zutiefst bist, so, das alles kommt daraus, auch dieses, der scheinbare Zeug oder der Zeuge und das Bezeugte und all das kommt daraus und auch Gefühle und Gedanken sind daraus gemacht, das ist richtig, ja, man kann das Wort auch Bewusstsein nehmen, dafür, aber es ist auch immer so leicht missverständlich so, weil Bewusstsein ja häufig mit dem Tagesbewusstsein auch nur verbunden wird. Also wenn man dann sagt, bestehen aus Bewusstsein, dann müsste man dann sagen, absolutes Bewusstsein, ja. Aber ich werde nicht weniger, wenn mir ein Gefühl nicht bewusst ist. Ja, also das ist keine Frage von mehr oder weniger. Ja, dieses Mysterium des Seins, des absoluten Seins, das hat keine Qualitäten. Das kann nicht mehr oder weniger werden. Ja, also das wird nicht weniger, wenn ich vollkommen komatös betrunken bei 3 Promille ins Krankenhaus komme. Ja, bin ich genauso das Absolute, bin ich dann genauso, wie als wenn ich total erleuchtet, klar, mir ist das ganze Universum bewusst. Selbst mit kosmischem Bewusstsein ist es dasselbe. Ich werde dadurch nicht mehr. Durch das bewusste Sein werde ich nicht mehr und durch das Unbewusstsein werde ich nicht weniger. Deswegen sage ich ja auch immer so gerne, dass da keine Wertigkeit besteht. Also es gibt keine Hierarchie in dem Sinne, keine Wertigkeitshierarchie. Es gibt eine gewisse Bewusstseinshierarchie, dass man mehr oder weniger bewusst Dinge erleben kann. Aber das hat nichts mit einer Qualität oder Wertigkeit zu tun. Und es hat auch nichts mit mehr oder weniger göttlich oder wahrhaft zu tun. Also wenn einem irgendwas nicht bewusst ist, dann ist es nicht weiter tragisch. Es ist nur so, wenn ich jetzt Dinge, die in meinem Bewusstsein erscheinen, permanent verdränge, dann wandern sie irgendwann ins Unterbewusstsein und dann können leicht Illusionen entstehen, dass ich also glaube, oh, damit habe ich nichts mehr zu tun, das ist super weg und so. Und dann kommt es aber plötzlich ganz überraschend, zum Beispiel durch eine Krankheit oder durch irgendwas anderes wieder. So. Also die verdrängten Inhalte, die ich also nicht bei mir haben will, die aber auch dazugehören, die kommen sowieso irgendwann wieder. Deswegen ist es immer ganz gut, alles, wenn man es kann, zuzulassen. So.
Sunny bedankt sich. Danke, sehr hilfreich. Jens, ich habe nur mal eine eigene Frage. Mhm. Wir hatten es ja vorhin von dem Zeugen, ja? So, und da ging es doch darum, dass der Zeuge sich quasi selbst beleuchtet. Wenn ich jetzt an dieser Stelle bin, wie komme ich dann da raus? Was könnte ich da scheinbar tun?
Warum willst du da raus? Verstehe ich nicht.
Naja, weil das, das, was wir sind, leuchtet ja von selbst. So hatte ich das jetzt vorhin gehört. Und bei mir gibt es so Momente, wo der Zeuge sich selber beleuchtet quasi. Mhm. Also nicht das, sondern immer noch das Ich, das versucht, dieses Licht da drauf zu werfen.
Aber das macht er doch sowieso. Also der Zeuge strahlt ja ständig. Der macht das doch immer. Der strahlt doch alles an. Der strahlt in ins ganze Universum rein sozusagen.
Und der Zeuge drückt sich aber dann schon auch durch Gedanken oder durch was auch immer aus. Oder Gefühle oder.
Nee, würde ich nicht so empfinden. Nee, empfinde ich anders. Also der Zeuge ist eigentlich vollkommen, das ist ja gerade die Befreiung. Der Zeuge selbst, der ist ja das Absolute. In seiner, man könnte sagen, wenn es, also das ist die klarste Form, die man noch ausmachen kann, die letzte Form, die noch ja irgendwie noch getrennt sein kann vom ganz großen Einssein sozusagen. Und
macht es dann nicht Sinn, den dann noch loszulassen?
Nee, der bist du ja zutiefst. Das ist ja zutiefst. Wie willst du das? Die Gedanken oder dieses Konzept Zeuge, ja, das kannst du loslassen. Das Konzept kannst du loslassen. Konzepte brauchst du nicht. Du bist das ja schon. Du bist ja dieser Zeuge. Dieser ewige Zeuge bist du. Einfach ganz natürlich. Und der wirst du auch immer sein, denn dieser Zeuge, das ist Shiva sozusagen. Ja, Shiva ist vor dem Universum. Es ist sozusagen vor allem. So, das ist Befreiung, das zu realisieren, das hat noch nicht mal das, was du bist, dieser absolute Zeuge, der hat noch nicht mal was mit, ob ein Universum da ist oder nicht, zu tun. Ja, und wenn das Zeugenwaren sozusagen immer stärker im Bewusstsein wird, dann merkt man das auch irgendwann, dann wird das eben so erlebt, dass der eben unabhängig immer ist. Egal, ob ich im Wachzustand, Traum oder Tiefschlaf bin, das spielt keine Rolle.
Also ich glaube, ich würde für mich so das Wort bemerken nehmen, weil da manchmal wie so eine Art Bemerken eintritt, ja, dass, wie von Didi das auch erzählt hat, ja, dass da einfach was gesprochen wird und man guckt dazu und es einfach handelt. Und meinst du, das Bemerken ist dieser Zeuge?
Nee, das Bemerken ist, nee, nee. Der Zeuge existiert, du bist ja auch dieser Zeuge, wenn du den scheinbar nicht bemerkst. Das Verrückte ist ja, dass dieser Zeuge letztlich alles, der bemerkt alles, aber ohne Pause. Und dieses bewusste Bemerken, so, das ist dann mehr ein Reflektieren im Mind, so. Konkret im Verstand, so dass das auffällt, einfach, dass diese Verstandesaufmerksamkeit, die ja in alle Richtungen durch die Gedanken gehen kann, dass die dann sozusagen sich umdreht und der Reflektor beschäftigt sich eben nicht mit dem Rest des Universums, sondern mit dem, mit der Sonne, die ihn gerade anstrahlt. So. Und dann kann es so, weil man ja dann noch mit dem Ego identifiziert ist in dem Moment, erscheint es so, als ob jetzt plötzlich da ist, das ist der Zeuge, so, aber das ist dann auch reflektiert in dem Moment.
Okay, verstehe.
du brauchst mit dem Zeugen, da brauchst du gar nichts machen. Der ist ja das, der macht ja, nein, der macht ja nicht, aber der ist alles letztlich. Das, woraus dieser Zeuge besteht sozusagen, das ist dieses absolute Mysterium, dieses absolute Bewusstsein, was einfach da ist, was schon vor dem Universum da war. Und was auch danach noch, oder was weiß ich, die Universen da immer wiederkommen oder keine Ahnung, ist egal. Ja. Das ist auch so eine andere Qualität. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, so dieses, das ist reine absolute Existenz in sich selbst, die nichts braucht, um zu existieren. Unbedingte Existenz. Und das ist ein absolutes Wunder. Und wenn man das in der Ekstase so ungefiltert erlebt, das kann man auch nicht denken, sowas. Das ist einfach. Aber wenn ich sagen müsste, wofür lebst du, dann würde ich sagen, dafür. Dafür, das zu erkennen oder das zu verwirklichen letztlich. Weil es nachher dann schon, es ist schon so, dass sich das auswirkt irgendwann immer mehr. Also wenn du dann erlebst, dass du einfach nur noch lieben kannst irgendwie und das ganze Leben wird plötzlich wie vergoldet irgendwie. Das wird einfach immer besser. Das ist durch die Liebe, durch diesen Frieden, du kannst ihn gar nicht mehr entkommen. Das ist einfach immer da. So. Und das fängt eben phasenweise an, so, dass man da reingeht in diese Sachen. Und es ist aber eine Täuschung, wenn man glaubt, das ist so, mal bin ich das Ganze, aber dann bin ich es wieder nicht. So. Das Erleben, wenn ich mich als Ego erlebe, das ändert nichts an meiner göttlichen Wahrheit, die ich da trotzdem bin. Ja, das Ego wird es ja nicht geben, ohne die Wahrheit, ohne Gott wird es das Ego gar nicht geben.
Ja, vielen Dank, Jens.
Gerne.
Sunny hat noch was geschrieben.
Gerne.
Gibt es überhaupt einen Zeugen oder einen Beobachter? Ist das nicht auch nur eine Illusion bzw. ein Konzept?
Ja, das Konzept des Zeugen ist ein Konzept, genau. So, und da kann man, wenn man über das Konzept nachdenkt, dann ist das alles negierbar auch. Ja, als Konzept kann ich sagen, der konzeptuelle Zeuge ist letztlich nur ein Denkmodell, mit dem wir uns da sozusagen annähern oder bei der Selbsterforschung spielt das eine gewisse Rolle. Letztendlich gibt es auch diesen Zeugen natürlich nicht, weil er letztendlich im Bezeugten aufgeht und eins ist mit allem. So, und das ist sozusagen A und O der ganzen Sache. Also das ist am Ende mit Sicherheit so und es ist immer so gewesen schon. Ja. Der Zeuge ist, wie gesagt, die letzte Form, die noch abtrennbar ist von der Nicht-Dualität. So. Der kann sich noch so, gerade so eben getrennt fühlen vom Bezeugten. So. Und in diesem Gefühl der Trennung, da macht eine gewisse, das kann man negieren, ja, das ist letztlich nicht wahr. So. Also die Trennung ist nicht wahr. Das Bezeugte ist wahr, der Zeuge ist wahr, aber alles eins und die Trennung ist einfach nicht wahr. So. Ist noch was im Chat?
Im Moment gibt es nichts.
Okay.
Dann frage ich noch mal was.
Gerne.
Wie siehst du das mit Fleischkonsum? Ich meine, wenn alles ist, dann ist ja auch der Grashalm eigentlich nichts anderes als ein Tier. Aber eigentlich ist es ja doch mehr, also weil es ja einen Mund und eine Nase und alles so hat. Hm.
Ja, das halt, da habe ich auch so ein bisschen ab und zu Probleme, sag ich mal, weil ich so sehr Tiere lebendig liebe, sag ich mal. Also ich möchte eigentlich, dass sie alle am Leben bleiben. So. Und manchmal merke ich aber so, dass rein biologisch dieser Körper so programmiert ist, dass er Fleisch braucht. Also ich habe das Gefühl manchmal, ich brauche es einfach so. Ich hatte auch mal so eine Infektion, da habe ich mich vegetarisch ernährt und irgendwann kam ich auf den Trichter, so an zwei verschiedenen Tagen dann nacheinander Fleisch zu essen. Und dann war eine chronische Husten, der war plötzlich weg, nachdem ich zweimal Fleisch gegessen hatte. Und ich habe mich 4 Wochen lang damit rumgequält vorher. Das, was du angesprochen hast, ist eine ganz interessante Überlegung, weil ja auch klar ist, dass sämtliche Pflanzen genauso Lebewesen sind, die auch ein Recht ist, die haben das gleiche Recht auf Leben wie alles andere auch. Also töten muss man, um zu überleben. Also es sei denn, man synthetisiert sich da irgendwie alles künstlich sozusagen, wobei ich nicht weiß, wie gesund das letztlich ist. Also in der Entfaltung der Shakti, also des Universums, gibt es schon eine Evolution natürlich von Lebensformen, die einfach organisiert sind oder ja, fängt an mit dem Stein oder Mineralreich sozusagen, dann die Pflanzen, Tiere, Menschen. So. Da ist eine gewisse Zunahme der Komplexität ist da zu sehen. Und so vom seelischen Empfinden geht es mir am besten, wenn ich möglichst niedrig organisierte oder möglichst wenig komplexe Lebensformen zu mir nehme. So, also wenn ich jetzt eine Pflanze esse, eine Obst oder Gemüse esse, geht es mir wesentlich besser hinterher, also in der Verdauung auch und so. Das kann sogar manchmal 1-2 Tage später auch auftauchen. Wenn ich Fleisch esse, kommen häufiger mal so negative Gefühle ins Spiel oder so, Schwere oder ich fühle mich dann einfach nicht wohl oder ich habe wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich nun doch wieder ein Stück von der Kuh gegessen habe, die mir eigentlich total heilig ist. Also ich bin ja auch so vom Empfinden her so sehr nah am Indischen dran. So. Ich habe einen indischen Guru gehabt und habe mich ja auch schon als wiedergeborenen Inder so bezeichnet. Also ich eigentlich vom Bewusstsein her möchte ich eigentlich Vegetarier sein, meinem Körper fehlt es manchmal so. Und dann ist ein gewisser Konflikt natürlich da. Und ich esse dann aber einfach Fleisch so rein intuitiv. Das mache ich dann einfach so, wenn ich merke, so jetzt ist es vielleicht doch besser, das zu essen. So, ja.
Okay. Danke.
Letztlich kann ich dann nur sagen, ist was, womit du dich wirklich gut fühlst. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die sich dann schlecht fühlen würden, wenn sie gar kein Fleisch mehr essen würden oder so. Kann es auch geben.
Nö, mir geht es eigentlich ganz gut ohne.
Ja.
Also, ja.
Ja, ist doch gut. Dann. Also.
Es gibt kein richtig und kein falsch hier. Ich wollte nur einfach mal hören, wie deine Sicht.
Ja, ja. Ja, wenn ich dann manchmal so doch wieder einen Burger gegessen habe oder so mit Rindfleisch drin oder so. Denn ja, ich finde es manchmal nicht gut, dass ich es denn esse so. Es ist so zwiegespalten. Ich habe ja auch gegenüber meinem Körper eine gewisse Verantwortung sozusagen. Also diese ganzen Zellen, die hier zusammenarbeiten, dass das alles funktioniert und so, die haben, dieser Körper ist eben genetisch auf, ja, offenbar so eine gewisse Ernährung, weiß ich nicht, programmiert oder so. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber schon so, dass ich empfinde es eigentlich so, dass also ich habe als Kind schon immer sehr gern Fleisch gegessen. Und erst später bin ich dann durch die Spiritualität drauf gekommen, dass es durchaus mal sich lohnt auszuprobieren, kein Fleisch zu essen. Und habe dann auch sehr positiv das erlebt. Und nach Monaten und Jahren habe ich dann gemerkt, so, da fehlt was. Also dann habe ich auch dann, also ich sag mal so, ich esse so wenig Fleisch wie möglich eigentlich. So, aber so viel wie nötig vom Empfinden so. Wobei es letztlich nicht wirklich nötig ist, aber so, ja.
Okay.
Jens, Sunny bedankt sich noch und schreibt, danke, fühlt sich gut an.
Dankeschön, freut mich. Ja, dann lasst uns noch ein paar Minuten still sein und dann lassen wir es ausklingen.
Ich hätte noch eine Frage im Angebot.
Okay, das ist auch gut.
Also Mia Edelmann schreibt, so viele befinden sich auf einem spirituellen Weg. Was würdest du ihnen raten? Einfach nichts tun?
Ja, danke Mia für die Frage. Also generalisiert kann ich das nicht sagen. Also Satsang bedeutet eigentlich, dass ich spreche immer sehr individuell mit den Leuten. Das sind keine allgemeingültigen Sachen. So, manchmal mache ich auch so allgemeingültige, sage ich das für alle quasi so, aber das ist nicht der wirkliche Satsang sozusagen. Der wirkliche Satsang ist die 1:1 Verbindung. Deswegen kann ich das nur individuell das ist ganz unterschiedlich so. Ich würde dem einen sagen, warum machst du irgendwas? Brauchst du nichts zu tun? Dem anderen würde ich sagen, du solltest vielleicht ein bisschen aktiver werden oder so oder lauf nicht weg davor. Das kann man nicht allgemein, ich kann das nicht verallgemeinern. Gut ist, dass viele Menschen auf der spirituellen Suche oder dass sie auf dem spirituellen Weg sind, das ist gut. Das ist sehr gut. Die Welt braucht dringend mehr Liebe und mehr Wahrheit. Und jeder, der sich ernsthaft auf den Weg macht, seine eigene Wahrheit zu ergründen, der tut ein gutes Werk. Das kann ich eigentlich allen sagen. Macht weiter und lasst euch nicht beirren, ja, also. Es lohnt sich. Es lohnt sich nachzufragen, wer man selber ist.
Aber das Ganze passiert ja auch eigentlich einfach. Man kann es ja gar nicht kontrollieren. In dem Sinne eigentlich, oder? Wenn es passieren soll, dann ist man dem Ganzen ausgeliefert.
Ja, genau. Ja. Das ist auch, wenn ich sowas sage, so oder so, das ist, ich tue dann einfach so, als wäre derjenige, der handelt. Ne? Weil der es auch so empfindet dann, dass er der Handelnde ist. Und ich empfinde mich ja selber auch als den Handelnden häufig. So. Also es ist einfach dieses Spiel der Dualität, was man dann spielt. So. Und dann ist es völlig in Ordnung. Aber letztendlich, deswegen ist auch diese Überlegung dazu, gebe ich jetzt Satzag oder nicht, bringt das was oder bringt das nichts? Weil es ist ja schon alles perfekt. Ihr seid selber die Wahrheit. Habt den Lehrer im Herzen, ist das alles da. Niemand braucht an dich irgendjemand. So. Aber trotzdem passiert der Austausch. Trotzdem hatte ich selber auch einen Guru. Jahrzehntelang und so, was mir super gut getan hat, also wofür ich sehr dankbar bin, dass ich diesen Menschen hatte an meiner Seite. Der ist einfach aufgetaucht plötzlich. Es war auf meinem Weg so, dass da jemand war plötzlich, der mir die Hand gegeben hat sozusagen und ich habe sie genommen und nie wieder losgelassen. Ja. Aber es muss nicht sein, jeder geht denen auf seine Weise, also mir hat es geholfen, ich brauchte diesen äußeren Beistand auch, weil ich eben diese schweren Depressionen durchmachen musste und so weiter. Da hätte es vielleicht nicht gereicht. Damals war ich noch nicht klar genug, um diesen Herzmeister zu spüren im Inneren. Aber diese ganzen Überlegungen sind hinfällig, weil es ja sowieso passiert oder nicht passiert. So, deswegen. Satsang zu geben ist genauso gut wie Satsang nicht zu geben oder so. Man kann aus dem Absoluten nichts ableiten. Ich habe früher auch noch öfter versucht und mache es auch heute immer noch manchmal so aus Gewohnheit, dass man so versucht, da irgendwas abzuleiten daraus. Also irgendwie muss das doch so oder so was bringen oder es muss doch da was, ne? Aber das ist nicht so. Denn das Absolute bringt ja schon alles hervor. Das ist ja das, was das Absolute, was sich als Relatives manifestiert dann. Was aber trotzdem bleibt, in seiner Qualität bleibt, ist dasselbe.
Jens Demir schreibt noch, danke Jens, you are super.
Oh, danke schön.
Ja, und ich wollte auch Dankeschön sagen.
Okay, ja, dann kommen wir jetzt auch zum Ende, weil die Zeit um ist. Und ja, ich wünsche euch allen frohe Feiertage. Also jetzt, dieses Format wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr weitergehen, dann im Januar wahrscheinlich. Und ob ich jetzt nochmal vor Weihnachten nochmal selber auf meinem YouTube-Kanal was mache, weiß ich noch nicht genau. Kann sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal schon mal frohe Feiertage und wir sehen uns bestimmt wieder im nächsten Jahr.
Dir auch, Jens.
Danke. Tschüss. Und nochmal danke an alle, die teilgenommen haben.